Ja, ihr seht da oben das Thema des heutigen Sonntages. Ich bin Kölner. Ich bin da zwar nicht geboren, aber ich bin da aufgewachsen. Und natürlich, da ich Kölner bin, hängt über meinem Schreibtisch das Kölsche Grundgesetz mit seinen 11 Paragraphen. Einen davon habe ich heute als Überschrift Nummer 1 genommen. Et het noch immer Jod gejange. Für die Nicht-Rheinländer unter uns, in Hochdeutsch heißt das ungefähr, es ist noch immer gut gegangen, aber auch nur ungefähr. Das ist Paragraph 4 des Kölschen Grundgesetzes. Paragraph 1 war, es wie es ist, oder Deutsch, es ist wie es ist. Paragraph 2, et küt wie et küt, es kommt wie es kommt. Paragraph 3, nix blieb wie et es, nichts bleibt wie es ist. 4, et het noch immer Jod gejange, und dann gefolgt von Paragraph 5, mäht nix, macht nichts. Oder Paragraph 6, wat fort ist fort, was nicht mehr da ist, ist weg. Und dann kommen noch 5 weitere. Das sind die Paragraphen des Kölner Grundgesetzes. Wer gut zugehört hat und auch die Übersetzung deuten konnte, der merkt, dass manchmal das eine das andere so ein bisschen aufhebt. Eine typisch rheinische Ermutigung, et het noch immer Jod gejange, nicht zu ängstlich in die Zukunft zu schauen. Bisher ging es doch immer. Aber vor und nach macht auch deutlich, bitte nicht zu optimistisch, realistisch eben. Und dann muss man auch Rückschläge, et küt wie et küt, es kommt wie es kommt, gelassen hinnehmen, denn es hieß ja, wat fort ist, ist fort, was weg ist, ist nicht mehr da. Ob das wirklich Zuversicht ist, darüber kann man streiten. Und ob diese gezeigte oder vorgespielte Gelassenheit wirklich immer funktioniert, ich bezweifle es, auch als erfahrener Kölner. In manchen Lebenssituationen ist es sicher gut zu lernen, Situationen, die nicht veränderbar sind, einfach hinzunehmen. Das geht und ist gut, dann, wenn es etwas gibt, was auch in Zeiten der Niederlagen und der Verluste trägt. Und ich glaube, das Beste, was einem hier widerfahren kann, ist der Glaube an Jesus Christus. In einem Buch des Neuen Testamentes wird dieser Glaube mit folgenden Worten beschrieben, im Hebräerbrief. Und der Jupp schaltet gerade weiter. Da sehen wir ihn. Was ist denn der Glaube? Es ist ein Rechnen mit der Erfüllung dessen, worauf man hofft, ein Überzeugtsein von der Wirklichkeit unsichtbarer Dinge. Weil unsere Vorfahren diesen Glauben hatten, stellt Gott ihnen in der Schrift ein gutes Zeugnis aus. So nachzulesen in Vers 1 und 2 des 11. Kapitels im Hebräerbrief. In der neuen Genfer Übersetzung, aus der ich das in deutscher Sprache gelesen habe, wird die Bedeutung der altgriechischen Worte so wiedergegeben. Ihr habt's gehört. Es ist ein Rechnen mit der Erfüllung dessen, worauf man hofft. Die ursprüngliche Bedeutung des Wortes Hypostasis, das hier gebraucht wird, war das Darunterstehende oder die Unterlage. Im profanen Griechisch zur Zeit Jesu die Grundlage oder das Fundament. Dieses Wort wird im 2. Korintherbrief auch auf eine Kollekte angewendet. Hier im Sinne traut euch, wagt es. Wagemut und Entschlossenheit, traut euch, viel zu opfern. So wie manche hier es gewagt haben, als es um den Bau des Taufbeckens, der Erweiterung der sanitären Anlagen, des Behinderten-WCs und so weiter ging. Sie haben es gewagt, das mit teilweise sehr beträchtlichen Summen zu fördern. Der Glaube an Christus stellt auf festen Grund, der uns befähigt, auch etwas zu wagen. Der Glaube an Christus fordert Vertrauen, denn wir sehen ja viele Dinge noch nicht erfüllt. Wir sind noch nicht im Himmel. Wir leben noch mitten in den Gegebenheiten dieser Erde. Egal, was irgendwelche merkwürdigen Fernsehpredigerinnen und Prediger uns versprechen mögen, wenn wir nur unser Portemonnaie für sie öffnen, wir sind noch nicht im Himmel. Der Glaube an Christus fordert uns heraus, denn rational betrachtet ist es immer ein Wagnis, das wir eingehen, wenn wir uns auf ihn einlassen. Wird Jesus mich halten? führt er mich auch wirklich durch das dunkle Tal mitten in dieser Welt? Jesus sagt über die, die ihm vertrauen, das kannst du weiterschalten, wir sehen jetzt erstmal das in drei Sprachen, aus denen ich jetzt nicht lese, der Deutsche kommt gleich, in Johannes 10, Vers 27 nachzulesen. Meine Schafe hören auf meine Stimme, ich kenne sie und sie folgen mir und ich gebe ihnen das ewige Leben. Sie werden niemals verloren gehen und niemand wird sie aus meiner Hand reißen. Und noch eine Folie weiter, dann sehen wir es noch in zwei anderen Sprachen. Nichts wird mich aus der Hand Jesu reißen. Jesus macht keine falschen Versprechungen. Wir werden in der Regel nicht augenblicklich nach unserem Schritt zu ihm hin, nach einem Schritt des Glaubens in den Himmel versetzt. Gott will mit uns sein Reich auf dieser Erde bauen. Menschen durch uns mit seiner Liebe begegnen. Ich erlebe das manchmal, dass Menschen, wenn sie lesen, niemand wird dich aus der Hand Jesu reißen oder ich halte dich fest, das drückt Jesus da ja aus, das verstehen, als würde das heißen, na, ich bin immer auf Rosen gebettet. In der Frühzeit der christlichen Kirche und leider in manchen Ländern auch heute gaben solche Worte den Christen Kraft, ihrem Glauben nicht abzusagen, auch wenn es manchmal bedeutet, dass sie umgebracht werden. Ein anderes Wort, das auch Eingang in unsere Sprache gefunden hat, sehen wir in dem eben gelesenen Text aus dem Hebräerbrief. Ein Überzeugtsein von der Wirklichkeit unsichtbarer Dinge, heißt es. Da steht ein Wort Pragma, nicht pragmatisch, das kennen wir auch im Deutschen. Etwas wird umgesetzt, etwas wird in der Alltagspraxis gelebt. Unsichtbares wird gelebt, wird erfahren, wird Teil der Lebenswirklichkeit. Glaube heißt, Gottes Gegenwart gehört mitten in mein Leben hinein. Ich glaube nicht nur am Sonntagmorgen von 10.30 Uhr bis ungefähr 11.45 Uhr, sondern auch dann, wenn ich im Büro sitze, wenn ich mich mit der Nachbarschaft unterhalte, wenn ich irgendwo arbeite, eigentlich immer. Denn Gott hat mit mir und mit meinem Leben zu tun. Mein Denken, meine Entscheidungen, mein Handeln haben etwas damit zu tun, dass Gott ist und dass er der Allmächtige ist. Ich lebe in Gottes Gegenwart. Und wenn ich mit Gottes Gegenwart lebe, dann bringe ich mich genau so mit, wie ich bin. Und es kann sein, dass es dem einen oder anderen bei diesen Worten vielleicht kalt den Rücken hinunterläuft. Ich bringe mich so mit, wie ich bin. Aber bin ich denn gut genug? Zu Weihnachten bekam ich ein Buch geschenkt. Mehrere Bücher, aber eins bekam ich geschenkt, aus dem ich jetzt etwas zitieren möchte. Es ist von der Pastorin Rachel Held Evans geschrieben und es hat den Titel »Es ist kompliziert«. Wie ich glaube, ohne zu verzweifeln. Kirche leben, leiden und lieben. Und sie schreibt darin, das dürfte auf der nächsten Folie sein, glaube ich, ja. Wir Christen kommen nicht dazu, unser Leben einmal durch den Spülgang zu jagen, bevor wir im Gottesdienst auftauchen. Wir kommen, wie wir sind. Kein Versteckspiel, kein Schauspiel, keine Angst. Wir kommen mit unserem Materialismus, unserem Stolz, unseren kleinlichen Auseinandersetzungen mit unseren Nachbarn, unserer heuchlerischen Abscheu für die Leute der Gemeinde nebenan, die angeblich vorschnell urteilen. Nächste Folie. Wir kommen mit unserer Angst vor dem Tod, unserem verzweifelten Wunsch, geliebt zu werden, unseren angeschlagenen Ehen, unseren andauernden Zweifeln unserer Voreingenommenheit mit Status und Image. Wir kommen mit unseren Süchten nach Drogen, nach Arbeit, nach Bestätigung, nach Kontrolle, nach Essen. Wir kommen mit unseren Unterschieden, seien sie politischer, theologischer, ethnischer oder sozioökonomischer Natur. So ist das. Ich glaube, dass Rachel Held Evans da recht hat. In einem der bekanntesten Gleichnisse Jesu schildert Jesus, wie Gott ist. Dieses Gleichnis ist den meisten, die Gleichnisse aus der Bibel kennen, bekannt als das Gleichnis vom verlorenen Sohn. Eigentlich ist es auch ein Gleichnis vom liebenden Gott. Ein Sohn lässt sich sein Erbe auszahlen, geht unter in einem lustorientierten Leben, verliert alles, macht sein Leben kaputt und findet den Weg zurück zum Vater. Er geht davon aus, dass das Höchste, was der ihm noch bieten kann, eine niedrige Hilfsarbeit ist. Aber er wird in die Arme geschlossen und wieder als Sohn angenommen. Gott nimmt uns so an, wie wir sind, mit allem, was wir mitbringen. Es gibt da manchmal so ganz merkwürdige Verhaltensweisen, die ich bei uns entdecke, auch bei mir. Da hörte ich von einer älteren Dame, die eine Haushaltshilfe ablehnte, weil sie meinte, dann müsse sie ja immer das Bad reinigen, bevor die kommt. Da traut sich jemand nicht ins Fitnessstudio, weil er erstmal seine Pfunde abtrainieren will, damit er zu den anderen fitten Menschen passt. Oder jemand verweigert den praktischen Fahrunterricht, weil er ja noch gar keine Erfahrung hat und sich vor der Fahrlehrerin nicht blamieren will. Oder jemand will sich nicht taufen lassen, weil in seinem Leben möglicherweise noch nicht alles in Ordnung ist. Nein, wir müssen nicht heilig werden, um Christen werden zu können. Wir können zu Gott kommen, wie wir sind. Und er nimmt uns an. Er öffnet wie bei diesem Sohn seine Arme und will uns in seine Arme schließen. Manchmal, das hängt vielleicht mit fortschreitendem Alter zusammen, ich weiß es nicht, manchmal denke ich auch zurück an meine Jugendzeit. An eine Zeit, in der ich als Jugendlicher mit einer Religion konfrontiert wurde, die für kurze Zeit meine Religion wurde. Sie heißt Bahá'í-Religion, stammt aus dem Iran, wurde durch einen Mann namens Mirza Hussein Ali begründet, der sich dann später Bahá'u'lláh, der Abglanz Gottes, nannte. Eine Religion mit einer sehr hohen Ethik, die in weiten Teilen auch christlicher Ethik entsprechen mag. Diese Ethik fand ich gut. Sie stand auf dem Papier. Aber ich merkte, dass ich das Problem war. Das klappte nicht immer alles. Zum Beispiel das mit der Liebe zu allen Menschen. Ich merkte, bei mir funktioniert sowas nicht. Und ich verstand immer mehr, ich brauche eigentlich nicht noch mehr Regeln, ich brauche Vergebung, denn ich bin ein Sünder. Und das fand ich dann bei Jesus, als ich Christen begegnete, die über ihn sprachen, die ihm vertrauten, die mir von ihm erzählten und die mich einluden, zu ihm zu kommen und Vergebung zu erfahren. Noch einmal das letzte Zitat aus dem Buch von Rachel Held Evans. Ich bin eine Christin, weil das Christentum Sünde benennt und ausspricht. Es erkennt die Wirklichkeit an, dass das Böse, das wir in der Welt beobachten, auch in uns selbst gegenwärtig ist. Es sagt die Wahrheit über den Zustand der Menschheit, dass wir nicht okay sind. Ich halte es für eine Schande, dass Christen diesen hohen Wert der Annahme von Sündern oft ignorieren und sich selber möglicherweise für heiliger halten als andere Menschen, womit sie ja genau zeigen, dass sie das nicht sind. Und noch eine Pfarrerin will ich ins Spiel bringen. Nadja Bolz-Weber, eine evangelisch-lutherische Pfarrerin aus den USA, deren Gemeinden den schönen Namen trägt, House for All Sinners and Saints. Haus für alle Sünder und Heiligen. In einem Interview mit dem Kirchenmagazin 3e, ein deutsches Kirchenmagazin, das im SCM-Bundesverlag erscheint, sagte sie, Kirche ist ein Platz, wo man seine Lasten ablegt, wo man wissen darf, es gibt nichts, was du tun kannst, damit Gott dich mehr liebt oder weniger. Jesus ist für die Sünder gekommen. Deshalb habe ich nie verstanden, warum Sünder in der Kirche nicht willkommen sind. Das macht überhaupt keinen Sinn. Wenn man sich mal anschaut, mit wem Jesus sich umgeben hat, das waren nicht die Heiligen, nicht die Leute, die alles verstanden haben, was Jesus gesagt hat. Es waren nicht die Akademiker, die gute Begründungen und Argumente für alles hatten, nicht die religiösen Autoritäten. Es waren echte Menschen, die ein schwieriges Leben hatten und nicht immer alles hinbekommen haben. Für die ist Jesus gekommen. Ich habe vergessen, dir zu sagen, dass das auch auf Folie nachzulesen ist. Noch eine weiter. Leben im Glauben bedeutet nicht ein gepflegtes Vortäuschen. Leben im Glauben bedeutet, ich bin authentisch. Ich habe sogar das Recht, zu meinen Fehlern zu stehen. Ich muss sie nicht vertuschen. Mach dir und anderen nichts vor. Und sei bereit, von Gott verändert zu werden. Gott schaut nicht nur zu und lässt dich allein mit deinen Schwächen und deiner Not. Er schenkt dir seinen Heiligen Geist, der Veränderung schenkt. Da stellt der Apostel Paulus in einem Brief, dem zweiten Brief an die Christen in der Stadt Korinth, Folgendes fest. Wir sehen alle mit einem unverhüllten Gesicht die Herrlichkeit des Herrn. Wir sehen wie in einem Spiegel und indem wir das Ebenbild des Herrn anschauen, wird unser ganzes Wesen so umgestaltet, dass wir ihm immer ähnlicher werden und immer mehr Anteil an seiner Herrlichkeit bekommen. Diese Umgestaltung ist das Werk des Herrn. Sie ist das Werk seines Geistes. Und jetzt kannst du noch mal weiterschalten, dann können nämlich auch Menschen anderer Sprache das noch mal nachlesen. Der Geist Gottes, so sagt Paulus hier, gestaltet uns um. Durch ihn bekommen wir Anteil am Wirken Gottes. Da wird das Unsichtbare sichtbar. Da setzt Gott seine Sehnsucht nach der Gemeinschaft mit dir in die Wirklichkeit um. Er begegnet dir, er heilt dein Inneres, er würdigt dich und schafft Neues in dir. Und, wir haben es gehört, er hat's versprochen, er hält dich fest. Aus seiner Hand kann dich nichts und niemand reißen. Und da bin ich einer sehr eindeutigen Überzeugung. Man kann sagen, niemand reißt dich aus der Hand Jesu. Punkt. Da steht kein Wenn und Aber. Da steht nicht, aber wenn du 73 Mal versagt hast, dann bist du doch fort. Was fort ist fort oder so. Sondern da steht, niemand kann dich aus meiner Hand reißen. Jesus hält dich. Vertrau dich ihm an, dann bist du gehalten in alle Zeit und Ewigkeit. Er lässt dich nicht fallen, auch wenn du fällst. Amen.